Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja, einen wunderschönen Mittwoch.
Hallo.
Wünschen wir euch allen herzlich willkommen. Es ist der 5. Juni. Es ist Boomer Cringe. Es ist unsere kleine Ausgabe. Es ist der Check zwischen euch und uns. Wie geht's euch? Wie ist der Stand der Dinge? Wir erzählen ein bisschen was von uns. Ihr gebt uns ein bisschen Feedback zurück. Das alte Spiel spielen wir. Mir zugeschaltet. Wieder mal natürlich in der Präsidentensuite. Wie soll es auch anders sein?
Ich bin tatsächlich
der gute alte Jan Böhmermann.
Ich bin tatsächlich gerade in der Präsidentensuite eines großen Hamburger Hotels. Ich weiß gar nicht, warum die mich hier einquartiert haben. Weil die wissen, ich mache wenig Ärger, ich mache wenig Schmutz. Ich mache mein Bett morgens. Immer wenn ich in Hotels bin, wirklich jedes Mal muss ich an Kai Pflaume denken. Über
warum?
Den ich vor einiger Zeit mal was erfahren habe. Er hat nämlich selber, nicht vor einiger Zeit, so vor 25 Jahren mal in irgendeine Kamera gequakt. Er hat nämlich gesagt, er kommt aus der DDR. Er kommt aus geordneten Verhältnissen. Wie eigentlich alle, die in der DDR groß geworden sind, hat einen richtigen Beruf gelernt und so, Bankkaufmann. Und ist immer vor allem einer, der sich um andere Leute Gedanken macht. Und wenn der ein Hotelzimmer verlässt, dann macht er immer das Bett. Und jedes Mal, wenn ich ein Hotelzimmer verlasse, denke ich an Kai Pflaume, besonders dann, wenn ich das Bett nicht mache.
Ja, aber ich glaube, es macht er nicht mehr inzwischen.
Meinst du nicht?
Ich glaube, der ist ja abgehoben. Ich weiß nicht, es ist nur eine Ferndiagnose.
Nein, der ist nicht abgehoben. Kai Pflaume ist hundertprozentig nicht abgehoben. Kein schlechtes, in diesem Podcast kein schlechtes Wort über Kai Pflaume. Da können sich jüngere Kollegen die Zähne dran ausbeißen. Kai Pflaume sakrosankt. Nein. Nicht mit mir.
An dem prallt alles ab, meinst du?
Ich möchte nicht schlecht über Kai Pflaume reden. Ich finde den immer
weil
sympathisch.
Weil du noch in die Quizshows willst.
Nein.
Ich weiß. Natürlich. Weil du noch zu Elton willst. Du willst mit Elton zusammen diese Sendung machen.
Und da direkt das erste Thema. Ich habe heute in den Boulevardmedien gelesen, dass Elton die erste Ausgabe von Schlag den Star von Matthias Obdenhövel, die am vergangenen Sonntag lief, mit großer Kritik begleitet hat. Immer eine süffisante Bemerkung bei Instagram hier, ein gemeiner Tweet da. Ich glaube, so richtig spurlos geht das nicht an ihm vorbei, dass er bei ProSieben gefeuert wurde.
Ja, dass der nochmal so auf seine alten Tage nochmal so ein bissiger Typ wird, der so wie stutenbissig wird, ne? Hätte man gar nicht gedacht,
nee,
oder?
Hätte man nicht gedacht. Und vor allen Dingen frage ich mich, ist das wirklich jetzt alles auf seinem Mist gewachsen? Oder ist das schon so ein bisschen, ist er so die Speerspitze von Stefan Raab, der ja, was man so hört, bei RTL eine Revolution plant? Also es wird wohl, das R von RTL soll in Zukunft für Raab stehen. Das ist das, was ich so gehört habe aus Köln. Es werden 30 Shows gleichzeitig produziert. Es gibt das große im Vlog vom, also Vox werden von 10-Meter-Brettern geschubst und es werden irgendwie mit Autos, wird Handball gespielt und so.
Auch, ja, und wir, dieses Skipisten-Ding, was war das nochmal, wo man auf so einer
Bobbahn
mit Brösel. Nee. Also nee, diese Abf, das war auf so einer Schüssel, auf dem Wok, die Wok-WM. Natürlich.
Ja, die Wok-WM und dann wird noch mit Regina Halmich geboxt. Also ob Elton jetzt schon mal so ein bisschen den Gegner weichklopft, also Pro7 Sat.1 mit suffisanten Bemerkungen, wenn Raab dann richtig auftreten nach dem Sommer mit seinen 80 neuen Shows. Ich bin so gespannt.
Aber
was
bei RTL?
Ja, es sind ganz viele Shows bei RTL in Planung. Also ganz in der Pipeline. Ich fahre manchmal heimlich abends mit dem Fahrrad durchs Studiogelände in Köln-Ossendorf und gucke mir an, was da so gebaut wird in den Requisiten-Werkstätten. Und da habe ich eine Raab Show nach der anderen gesehen. Mit riesen, wie Autoscooter-Verblendungen, riesen Gesichter von Stefan Raab, die angemalt werden. Also unglaubliche Shows stehen uns da bevor. Ganz, ganz sicher.
Da wollen wir mal alle hoffen, dass diese Welt dann noch steht, damit wir alle gemütlich zu Hause sitzen können und die ganzen Shows Stefan Raab gucken können.
Es ist so viel Scheiße passiert. Ruth Maria Kubitschek ist tot. Mit nur 92.
Ja, das habe ich gesehen. Und weißt du was? Hm? Die fand ich irgendwie immer cool, als ich klein war. Weil Key Royale und Dings hier, wie hieß es nochmal mit dem der Monaco-Franzl.
Genau.
Hat sie mitgemacht. Ich fand sie immer irgendwie ziemlich cool. Das war so eine Grande Dame, die hat immer so einen Stil gehabt. Man hat mir halt das München in ihrem Gesicht gesehen zwar, aber ich fand es auch irgendwie ganz toll. So, ich fand die irgendwie gut.
Ja.
Ja, aber 91 Jahre alt geworden. Viel schlimmer natürlich, muss ich jetzt auch sagen, weil ich habe auch, heute ist Montag, heute Morgen oder gestern kam die Nachricht, dass ich am Freitag, du glaube ich auch, haben wir gerade kurz eine Nachricht geschickt, das Video gesehen hast von dem Polizisten, der in Mannheim das Messer in den Nacken bekommen hat. Und das hat mich so runter runtergezogen und so traurig gemacht, dann 3 Tage später zu lesen, dass der an seinen Verletzungen verblutet ist. Und irgendwie hat mich das wirklich richtig
traurig gemacht. Ja, nicht verblutet, sondern er ist einfach so getroffen worden von dem Mörder, dass es da keine Rettung mehr gab.
Jetzt bist du gerade weg bei mir, ja.
Also ganz schrecklich, eine ganz schreckliche Tat und vor allem, dass alles auf Video festgehalten wurde von Leuten, die das auch so live gestreamt haben und das Ganze auch weiter verbreitet wurde. Das ist wirklich ganz, 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 ganz schrecklich und als, ich sag mal, als Polizistensohn zieht es einem dann auch immer irgendwie ganz anders in den Boden weg. Das ist natürlich die allerschlimmste Vorstellung, wenn der da irgendwie dein Vater morgens zum Dienst geht und abends nicht mehr zurückkommt. Also ganz furchtbar. Ich habe einen nachdenklich machenden Kommentar bei Instagram, den ich gerne kurz ganz vortragen möchte dazu, wenn es okay ist für dich.
Mach mal.
Und zwar ist das ein Kommentar von Said Etris Hashemi. Das ist der Bruder von Said Nessa Hashemi. Said Etris hat ein Buch geschrieben über, der war auch Anschlagsopfer von dem Mörder von Hanau. Also hat, ich sag mal, mit dieser Art von Gewalt ganz furchtbare Begegnungen gehabt und ist natürlich jemand, der aufgrund seiner Geschichte und dem, was ihm widerfahren ist, sehr auf Ausgleich aus ist. Und er hat ein paar ganz schöne Worte gesagt. Ich zitiere ihn jetzt mal. Zunächst möchte ich der Familie von Reuven L. kondolieren. Mein Beileid gilt seiner Familie und Menschen, die ihm nahestanden. Der Polizeibeamte aus Mannheim wurde ermordet, als er einen mutmaßlich islamistischen Verbrecher aufhalten wollte. Hass war nie eine Lösung und wird nie eine sein. Jedes Leben ist gleich viel wert. Jeder gewaltsame Tod ist furchtbar. Doch nun wird diese Gewalttat durch den medialen Diskurs instrumentalisiert, um Rassismus zu reproduzieren. Hass ist nicht mit Hass zu bekämpfen. Das ist meine feste Überzeugung. Wer dies tut, dem ist nicht an einer Verbesserung der Situation gelegen. Wer Hass mit Hass bekämpft, der hat noch mehr Feindschaft und Spaltung und in unserer Gesellschaft, statt sie abzubauen. Und dann geht er noch auf ein weiteres Opfer dieses Anschlags ein, nämlich den Michael Stürzenberger, der auch schwer verletzt wurde von diesem Attentäter, der eben ein Hardcore Islamfeind, Muslimfeind ist und auch so Rufe wie jetzt zu sagen, ja jetzt alle Afghanen abschieben und so. Da hat der Said Etris Hashemi recht. Das ist einfach keine Lösung.
Nee, aber es geht in erster Linie um den Polizisten.
Ja, ich finde das total krass. Und auch dieses Bild, wo so den letzten Frame, bevor das Messer da in den Hals gestochen ist. Also allein das ist wirklich, ist einfach ganz, 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 es ist einfach ganz schrecklich. Ich finde das einfach ganz, 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 ganz schrecklich.
Ja.
Allein die Vorstellung. Und dann ist auch noch, schau, dass ja so die schweren Themen abweggeschaufelt werden müssen, aber dann auch noch diese furchtbare Flut in München oder in rund um, nicht in München,
ja, nördlich von München. Regensburg und so, wo auch schon 2 Feuerwehrleute gestorben sind. Sind so Sachen, umso älter man wird, umso länger man ist. Und es ist ja nun mal so, also mich hat das bei, also solche Nachrichten nehme ich echt mit an manchen Tagen, weil man ja auch schon jetzt länger auf dieser Welt ist und irgendwie, umso älter man wird, umso empfindlicher wird man bei solchen Themen. Tut mir so unfassbar leid für die Familie des Polizisten, tut mir so unfassbar leid für die Familien dieser Feuerwehrleute und allen anderen, die da gerade dieses Leid mitkriegen. Und man sitzt dann hier und ich habe irgendwie heute gerade echt so extrem den Blues damit, mit solchen Nachrichten. Manchmal kann ich das gut verstecken, heute kriege ich das nicht so geil hin und habe schon überlegt, wie wir das ich habe schon auf morgen früh versucht, dich zu überreden, mit dir aufzunehmen.
Aber es geht aus,
aus technischen Gründen nicht. Ich will aber auch nicht,
es
ist ja auch unser Job, trotzdem sowas zu machen. Und ich habe natürlich ganz viele Gedanken zu diesem Attentat auch und ganz viele Sachen. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, es ist so, dass momentan vor allem in der Berichterstattung, natürlich vor allem in der Bildzeitung, darüber spricht glaube ich der Schreiber an, dieses Bild verbreitet wurde, was einfach sich nicht gehört. Ja, auch wenn natürlich ich islamistische irre, sag ich mal, Amokläufer absolut verurteile und nicht haben will, die überhaupt nicht auf dieser Welt haben will. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Will ich trotzdem nicht, dass so ein Foto verbreitet wird, weil dadurch wird nichts besser und du siehst einfach die letzte Sekunde, bevor der Typ dieses Messer in den Nacken kriegt. Und ich verstehe auch nicht, warum das einfach nicht dann irgendwie so eine Menschenwürde überhaupt bei so Redaktionen oder so stattfinden, denkt, Alter, das darfst du nicht machen.
Ja, und es geht vor allen Dingen, es geht um die Würde desjenigen, der an seinen Verletzungen, an seinen schlimmen Verletzungen, die durch diesen Mordanschlag verursacht wurden,
und das,
erlegen
ist. Ja, das sieht seine Familie
und dass alle Leute, alle Freunde sehen seine letzte Lebenssekunde, die letzten Augenblicke seines Lebens, bevor er sich dann auch das Video, die Verbreitung des Videos, Leute, ganz ehrlich, lass es bleiben, lass es es einfach echt bleiben. Es ist niemandem geholfen. Es ist vor allen Dingen in allererster Linie einfach nicht geil für die Angehörigen und für den Menschen, der gerade gestorben ist. Es ist einfach das letzte bisschen Würde im Sterben, den sterbenden Menschen zu zeigen und zu vervielfältigen, ist total würdelos und hilft niemandem. Es hilft absolut niemandem. Und selbst wenn man damit einen politischen Punkt machen möchte, das alles rechtfertigt noch lange nicht, dass man diese furchtbaren Bilder verbreitet. Ich finde das ganz, 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 ganz bedenklich. Und das dann so, warum wird dieses Bild die Wahl beeinflussen? Wird dieses Bild, über das ganz Europa redet, stand auf der Bild-Zeitung Schlagzeile 1 irgendwie? Ja, weil ihr das verbreitet. Deswegen reden da alle Leute drüber. Und ihr euch nicht die Frage stellt, ob es eventuell vielleicht noch eine andere Kategorie gibt als Auflage. Meine Güte. Herrgott.
Am Freitag war ich bei Anja Rützel beim TV-Salon, genau. Da komme ich gleich zu. Auf dem Rückweg hatte ich dann einen muslimischen Taxifahrer und bin sofort auf dieses Thema mit ihm gekommen. Und ihm war es war ein total emotionales Gespräch, was ich geführt habe, wo ich dem auch so Sachen gesagt habe, die ich vielleicht hier so einfach nicht sagen würde im Podcast, aber der war so cool und hat auch gesagt, ey, es ist ein Jammer gerade, was stattfindet, dass meine Religion auch so zwiegespalten ist und es war ihm so wichtig, mit mir darüber zu reden, so. Und dann hat er mir eine Sache gesagt, die habe ich dann nachrecherchiert, muss ich kurz erzählen. Weißt du noch, wer Sayran Attis war? Sayran Attis, die war bei uns in der Schulz und Böhmermann-Sendung.
Ja, die Imanin.
Oh, ja, genau. Und die hat die Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet.
Genau,
ja,
ich erinnere mich.
In Berlin.
Ich erinnere mich.
Und zwar, wo Frauen, queere Menschen und Männer alle zusammen beten.
Genau,
und die musste geschlossen werden wegen Anfeindungen. Diese Moschee kann momentan nicht geöffnet werden, weil sie selber die große Angst hat, dass es innerhalb dieser Community, sorry, wenn ich jetzt Community sage, Leute gibt, die das nicht wollen und dulden und so. Ne? Und da siehst du, wie zerrissen das alles ist, innerhalb dieser Religion gerade, was da stattfindet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu reden, ohne die Nerven zu verlieren. Aber es ist wichtig, über so eine Themen zu reden. Es leben viele Muslime in Deutschland. Es leben viele, denen das auch irgendwie zu schaffen macht. Es gibt aber auch ganz viele, die nun mal auf der Straße gerade sind und wo man sich fragt, wofür demonstrieren die und was soll das eigentlich alles? Und das ist alles ein Thema, was so schwierig ist anzufassen. Aber irgendwann muss es passieren. Das glaube ich ganz sicher. Und ich glaube, dass es die richtigen Leute machen müssen mit einem kühlen Kopf. Und die Politiker müssen da auch drüber reden. Und wir dürfen der AfD und den Nazis und der Bild-Zeitung nicht solche ganzen Themen überlassen. So, ich habe das jetzt nur mal so kurz angerissen. Du kannst mir hoffentlich folgen mit dem.
Ich ahne, was du sagen willst. Ich finde es vor allen Dingen immer schwierig, wenn man aufgrund der irren der irren Taten Einzelner oder der irren Taten von Fundamentalisten, von Extremisten, die ihr wirres Gedankenkonstrukt über das Leben von Menschen stellen. Das ist ja ein Phänomen, was nicht nur bei Islamisten oder anderen islamistischen Fundamentalisten existiert, sondern auch bei christlichen Fundamentalisten, bei politischen Radikalen, bei Extremisten.
Also generell Leute sind Fundamentalisten.
Ja, Leute, die ihre Gedankenkonstruktionen für so wichtig halten, dass sie bereit dafür sind, Menschen zu töten, Menschenleben oder Menschenopfer in Kauf zu nehmen. Und da muss man immer, erinnerst du dich noch an die Anschläge im Bataclan? Da sind wir danach auch relativ durchgeschüttelt irgendwie im Podcaststudio gewesen und haben immer gesagt, wenn man es reduziert auf Arschlöcher einsperren und Arschlöcher verfolgen, tut man weniger Menschen Unrecht, als wenn man dann direkt sagt, ja, wir kamen aus Afghanistan mit 14, hat sich mit YouTube-Videos radikalisiert. Man, in den letzten 5 Jahren haben sich 80.000 Leute in Deutschland über YouTube-Videos radikalisiert und er ist zum Mörder geworden, warum auch immer. Aber dann jetzt zu sagen, alle Leute, die irgendwie einen dunklen Bart haben oder braune Augen, gehören ausgeschlossen, das ist genauso falsch, wie zu sagen, man darf die Augen verschließen oder muss die Augen verschließen vor Extremisten und Fundamentalisten in Religionen. Ich finde, das ist total gefährlich, aus dem Einzelfall ein Ganzes zu machen und aber auch gefährlich zu sehen, dass das Ganze natürlich gefährlich ist und beobachtet gehört, aber da gibt's ja nun, ich sag mal so, in Deutschland nicht gerade wenige Behörden, die einen großen Verfolgungsdruck auf alles ausüben seit Anbeginn der Bundesrepublik, was nicht aussieht wie eine Kartoffel. Also ich finde das eine ganz schreckliche Tat. Ja, ich denke vor allen Dingen an die Angehörigen. Ja. Da war der Beamte auch noch ein besonders, was ich so gelesen habe, ein besonders altruistischer Mensch, ein Organspender und hat viel an andere gedacht, war kurz vor dem Aufstieg in den höheren Dienst, also offensichtlich ein ganz feiner, beliebter Beamter, der nun da auf diese furchtbare Art sein Leben verloren hat. Das ist wirklich, also ich habe zuallererst gedacht, mein Gott, wie ist das für die Angehörigen, wenn da irgendwie der Vater oder der Mann irgendwie morgens zum Dienst geht und nicht zurückkommt? Das ist immer so das, womit ich aufgewachsen bin. Also als Polizisten so die einzige Kategorie, die ich mal sofort nachvollziehen kann. Sorry, wenn das jetzt hier nicht gerade so super progressiv ist, sondern so emotional, aber da bin ich dann irgendwie sozialisationsbedingt darauf zurückgeworfen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man immer natürlich bei Einsätzen, auch wenn große Einsätze waren, immer Schiss hatte, kommt der Vater zurück oder kommt der Ehemann zurück und so, und in diesem Fall ist er eben nicht zurückgekommen. Also ich finde, das ist wirklich, tut dem Beamten den Gefallen und den Angehörigen, verbreitet das Video nicht weiter, verbreitet das Bild nicht weiter und Hass.
Ja, das ist, glaube ich, zu spät dafür, leider.
Hass lässt sich nicht mit Hass bekämpfen, sondern mit Langmut. Guck Planet der Affen, habe ich auf dem Weg im Zug geguckt. Das ist auch am Ende die große Lektion. Hass lässt sich nicht mit Hass bekämpfen. Es ist nun mal so.
Planet der Affen, ne? Um jetzt mal kurz das Thema zu verfolgen, fand ich immer schon scheiße.
Ey.
Auch die alten.
Nein, ich fand's immer
alten,
geil.
Die 70er mit Scheiden, Hessen
und so. Ich fand's immer geil.
Planet der Affen habe ich auch noch nie, weißt du was, ist auch ein absolutes Vorteil. Es gibt richtige Planet der Affen-Fans, ne? Die lieben die alten Filme, die neuen Filme. Ich fand das Kostüm immer scheiße. Ich fand's immer eine scheiß Idee. Ich glaube, vor allem, es war mir zu billo. Als Kind habe ich das beim Fernsehen so einen halben Film davon gesehen und ich habe auch so im Bekanntenkreis viele so, ey, Planet der Affen ist das größte. Ich habe Planet der Affen nie gecheckt. Ist nicht mal.
Alter.
Ich bin jetzt zu alt, um das. Das habe ich an mir. Das lasse ich mir. Ich glaube, im Augenblick des Todes werde ich nicht denken: Scheiße, ich habe Planet der Affen nicht.
Ja, aber du erzählst mir hier jeden zweiten Mittwoch von irgendwelchen Metal-Bands, die ich noch nie gehört habe.
Ja,
und lass mich mal mit einer gewissen Begeisterung dir kurz mal erzählen, dass für mich als jemand, der auch der, ich sag mal, der Drag-Szene immer schon gefühlt nahe war, der Planet der Affen so eine Art Einstiegsdroge war.
Ich bin über Planet der Affen in die Welt besonders kostümierter Menschen hinabgestiegen.
Und ich muss sagen, die Teile, die es jetzt gab, also der neue Planet of the Apes, den ich gerade bei HBO Max geguckt habe, mit VPN-Verschlüsselung, weil es den, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland gestreamt gibt, sondern nur im Kino, der hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Wenngleich ich sagen muss, als alter After Effects Crack und jemand, der glaubt, dass er alle Special Effects selber machen kann, muss ich einige Schattenwürfe, besonders des Gorillas, als er das Mädchen streichelt, haben mir nicht ganz so gut gefallen. Das mal nur als kleiner Pferdefuß. Geiler Film, geile Handlung, will nicht spoilern, guckt's euch an, neuer Planet of the Apes. Aber einige, also ich sag mal, einige Animationsgeschichten waren noch nicht ganz sauber. Hat man gemerkt, da fehlte das Geld.
Und das im Jahre 2024.
Schade, einfach schade.
Schade. Nee, Planet der Affen kannst du mich nicht mehr mit. Ich will auch gar nicht, da müsste man jetzt erstmal die Story nochmal dahinter. Nee. Das lassen wir weg. Ich packe einen Song auf.
Ich spoilere direkt. Am Ende ist es, ich spoilere es direkt. Es sind alle Affen tot. Nein, es ist direkt.
Klappe zu, Affe tot.
Nein, es ist die Erde. Der Planet, Leute, ist die Erde. Das ist der Spoiler. Aber es ist genauso wie bei Star Wars zu sagen, keine Ahnung, Darth Vader stirbt. Aber es ist die Erde, Leute. Guckt euch Planet der Affen an. Der Planet, um den es geht, ist die Erde. Es ist die Erde.
Okay. Ich packe einen richtig schönen Song. Es ist so krass. Mero. M-E-H-R-O. Kennt ihr Mero?
Nein.
Hat einen Song, also ganz viele tolle Songs. Aber der Song hier, ne? Reason to Live, klingt wirklich so, als wenn Elliot Smith doch wieder auferstanden wäre, um nochmal eine Platte zu machen. Wunderschön. Auch ganz viele tolle Songs. Das ist mein einziger Song, den ich heute auf die Liste packe. Am Samstag habe ich echt was erlebt. Da war ich bei Olivia Rodrigo auf dem Konzert.
Ja, aber willst du nicht erstmal kurz bitte erzählen, wie es bei Anja Rützel war?
Rützel war super. Anja Rützel und Joachim Henschel und ich waren auf der Bühne und im Deutschen Theater im kleinen Saal, im ausverkauften kleinen Saal. Es begann mit einer Drag-Performance und es war nochmal so, dass wir über die Geschichte des ESC geredet haben. Und ich habe nochmal alles erzählen können, meine Eindrücke, was wichtig war, was ich so denke über die ganze Geschichte. Und es waren auf alle Fälle, alle im Publikum und auch die anderen Leute auf der Bühne, besser informiert als ich, was die alles wussten. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich denke, ich weiß viel, aber ich weiß eigentlich erst viel, seit wir das moderieren, von den letzten 2 Jahren. Und natürlich kenne ich meine persönliche Geschichte, aber die habe ich jetzt auch schon 5-mal erzählt, die Geschichten. Während Anja Rützel und Joachim Henschel wirklich geglänzt haben, ich habe dann versucht, mit irgendwie unterhaltsamen Sprüchen noch irgendwas dazu beizutragen, war sehr nett. Ich hätte eigentlich gedacht, und das ist nämlich schade gewesen, dass ich nicht so schnell geschaltet habe. Du hattest bestimmt was zu tun. Ich hätte dich noch gerne mitgenommen.
Oh.
Das wäre richtig ein schöner Abend gewesen. Aber ich habe das nicht gedacht, weil du warst ja in Berlin an dem Abend.
Ja, ich war leider verhindert aus persönlichen, privaten Gründen. Aber ich muss sagen,
mit Geld kann man sowas ja bei dir regeln. Ganz einfach.
Ja, genau.
Das weiß man ja.
Ich habe, muss ich mal ganz kurz im Nachklapp zur letzten Sendung sagen, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, weil ich ja so Werbung machen möchte für den Dachverband von Elektromobilherstellern, den es aber gar nicht gibt, von ganz vielen Leuten, die mich gefragt haben, welche Elektroautos ich empfehlen würde. Ich kann leider aus ethischen Gründen, möchte ich das nicht empfehlen. Also ich wüsste natürlich spontan, Top 3, Top 5 könnte ich, aber alle gefahren. Aber das mache ich natürlich nicht. Ihr müsst selber ausprobieren, weil jeder ist ja auch anders. Und ich weiß auch, dass es wahnsinnig teuer ist. Und viele haben mir geschrieben, ja, du hast gut reden, Elektroauto, Elektroauto. Aber das ist ja alles, kann man sich ja gar nicht leisten. Ey, warte mal ab. Erstmal gibt es auch gebrauchte Elektroautos. Meine ersten Autos waren alle gebraucht. Ich habe noch nie irgendwelche neuen Autos gekauft. Gebrauchte Autos gibt's auch für Elektro. Das ist der erste Tipp. Und teste die Elektroautos selber. Ich werde keine Markennamen nennen, auf gar keinen Fall. Es sei denn, jemand lässt hier richtig eine Schubkarre mit Geld. Und dann bin ich aber auch danach raus. Dann sage ich drei Markennamen und verschwinde und komme nie wieder. Mhm. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen.
Also ja, ich habe auch eine Mail bekommen, habe ich eben gerade gelesen, ganz traurig, von Steffen. Ey, Steffen ist definitiv so alt wie ich, wieder älter, aber niemand, der jünger ist, also ich heiße noch Steffen heutzutage. Und er ist ein bisschen empört darüber, dass ich gesagt habe, dass ich keine Bandshirts mehr trage oder dass man das nicht gehört. Ich glaube, ich mache heute am Mittwoch, dem 5. Juni, lade ich mir Instagram nachher hoch und mache eine Verlosung wieder. Das mache ich so alle halbe Jahr und verlose ein paar Shirts aus meinem, weil es einfach, du weißt auch nicht, was für eine Dimension an Shirts das ist. Es geht hier nicht darum, dass ich so 3-4 Bandshirts habe oder so. Ich habe 200, Mann, mindestens. Und die sind aus allen Epochen. Und die tauchen immer wieder, ploppen die in irgendwelchen Tüten auf. Und dann trage ich die nochmal. Ich sehe aus wie ein Lappen damit. Das sieht einfach scheiße aus. Das ist vorbei. Das sind auch abgetragene Shirts. Und dann trage ich doch lieber irgendwie, was weiß ich, in meinem jetzigen Body schön verschleierndes, größeres, weißes T-Shirt oder so, wo nichts drauf ist. Auf alle Fälle habe ich mega viel Shirts. Ich mache heute Abend wieder Verlosung.
Oh.
Es lohnt sich. Ich zahle das Porto. Ihr müsst mir nur einen Grund sagen, warum ihr dieses oder welches Shirt haben wollt. Und dann schicke ich euch das zu und ihr müsst gar nichts dafür weitermachen. Außer vielleicht eine Insta-Story, dass ihr es bekommen habt, damit die Leute es auch glauben, dass ich diese Shirts verschicke. Das wäre dann
ganz nett. Machst du heute bei Instagram? Also könnte ich auch...
Das mache ich heute, ja.
Ab und zu, wenn du live gehst, dann sehe ich das, weil ich im Bett
gehe. Ich gehe nicht live.
Aber ab und zu gehst du live und dann sehe ich, dass du live gehst. Dann kriege ich immer so...
Ja, manchmal gehe ich live.
Und manchmal komme ich dann auch rein und denke so, oh fuck, muss ich meinen Dark-Account nehmen, weil jetzt sieht Olli ja, dass ich ihm zugucke. Weil ich gucke da manchmal einfach zu, aus Unterhaltungsgründen, weil ich gerne auch wissen möchte, was du so machst.
Ich gehe aber sehr selten live.
Ja, aber ab und zu
schon. Das ist aber das Einzige, was ich noch mache. Ab und zu mal so live, so spontan. Da überkommt mich das nochmal. Ja. Aber ich finde es eigentlich, manchmal bin ich richtig traurig, dass ich das Internet, dass ich so von Social Media dann nicht mehr geflasht bin. Weil am Anfang, du hattest nämlich vollkommen recht, ich erinnere mich dran, da sind wir gerade bei Spotify, haben wir angefangen, hast du zu mir gesagt, 2016, ich glaube Instagram, das ist was für dich, Olli. Hast du damals zu mir gesagt?
Was?
Und ich hatte immer so, hast du gesagt?
Was?
Da war das noch neu. Und du war 100%
hier in der Sendung. Du hast mir den ersten Schuss Heroin gesetzt, da willst du mir jetzt sagen, oder?
Nein, du hast, und dann habe ich das auch echt gern mit den Stories. Dann gibt man sich noch Mühe, macht noch Stories mit irgendwelchen Ideen und sowas, um Leute zu erhalten. Und irgendwann verpufft das alles, weil du siehst, dass immer mehr irgendwie die Leute entweder, irgendwann ist die Zeit auch vorbei dafür vielleicht, ist egal. Ist jetzt zu lang, um darüber zu reden, das ist die kurze Sendung. Ich habe eigentlich nur noch zu sagen, dass ich bei Olivia Rodrigo auf dem Konzert am Samstag war und es war richtig, richtig großartig, ey. In der ausverkauften Uber Eats Arena hat sie gespielt. Ich war natürlich mit Verwandtschaft da und ich habe mich trotzdem, Jan, unwohl gefühlt mit...
Warum?
50 Jahren zwischen so vielen jungen, hübschen Mädchen, die sich alle aufgestylt haben. Ich war mit Jule da, mit Jule Pollack. Ich hatte die habe ich noch mitgenommen. Ich hatte noch ein Ticket. Wir sind zusammen hin und dann waren dann auch jüngere Leute dabei. Mhm. Und die hatten natürlich auch, ich bin natürlich schlau. Ich mache natürlich das nicht so, dass ich neben meiner Verwandtschaft, die richtig Fans sind, stehe beim Konzert, damit die sich schämen, dass der Vater dahinter steht. Mhm, also, ich habe meine Tickets weiter hinten organisiert. Ah. Ganz randommäßig, ne, habe ich die gekauft. Und die hatten bessere Stehtickets in der Halle und ich wollte sitzen. Ne? Und dann bin ich da rumgelaufen und dachte so, die Kinder sind weg, jetzt hole ich mir ein Bier. Jetzt soll ich mir schnell ein Bier trinken. Weil es war ziemlich anstrengend am Eingang, um da reinzukommen. Und dann laufe ich da rum und fühle mich irgendwie nicht wohl, weil ich denke, manchmal habe ich das, dass ich so denke, das ist jetzt nicht, das gehört den jungen Leuten. Und irgendwie sollen die da jetzt alle eine geile Zeit haben. Und so ein paar Väter oder Mütter habe ich auch gesehen, die mit ihren Töchtern, wenn die noch besonders jung sind, bei mir ist das nicht so mehr, aber wenn die so ganz jung sind, müssen die natürlich dabei sein, die Eltern. Aber manchmal habe ich auch so gemerkt, es war so ein Dad mit dabei, mit den Kids und die fanden die so halb geil. Und der stand dann aber auch da und wippte so mit und so. Und du kannst machen, was du willst. Das ist die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass du mitwippst. Und Und ja, mein Papa ist auch noch cool drauf, gehört auch Olivia Rodrigo und steht hier mit mir. Nein, so ist die Welt nicht. So funktionieren junge Menschen nicht. Die wollen ihre eigene Erfahrung machen und wollen auch nicht alles mit ihren Eltern teilen. Und dann stand ich mit Jule da und meinte, scheiße, ey, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Und dann haben wir unsere Sitzplätze gesucht und dann spricht uns eine Frau an und sagt, ey, habt ihr Lust, heute Abend hier in der Suite das Konzert zu sehen? Umsonst essen,
in der Loge, trinken. In der Loge oder was?
In der Loge, in einer Loge. Und ich so, was müssen wir dafür machen? Und schon so super genervt, weil ich genau gewusst habe, ich habe gesehen, sie ist von der Tabakindustrie. Ne? Und ich wusste, ja, aber ich gebe keine, ich mache jetzt hier nicht irgendwie Werbung oder so, ich rauche ja auch nicht mehr, habe ich dann gesagt und so.
Wenn sie gewusst hätte, wie sehr du damit gelogen hast.
Na, überhaupt nicht.
Kein bisschen, ich weiß.
Und dann hat sie gesagt, ist egal, wir würden euch gern einen schönen Abend machen. Hä? Und dann sind wir mit ihr mitgegangen und saßen da mit 12 anderen Leuten in dieser Loge von dieser Firma, dessen Namen ich nicht sagen werde, und haben da gegessen, Chili con Carne, und haben in einem gesicherten Raum, während da vorne die jüngeren Leute irgendwie abgegangen sind, das Konzert genossen. Und ehrlich gesagt muss ich mich eigentlich sehr bedanken bei dieser Firma, weil die haben mich so ein bisschen rausgerettet aus der Situation, dass ich gedacht habe, ah, ich möchte hier... es gibt so Tage, da fühlt man sich auf einmal nicht mehr dem zugehörig.
Aber was für einen Preis, Olli, und was für einen Preis?
Gar nichts, sie wollten nichts von mir.
Ah, jetzt hast du es erzählt, und allein die Airtime, die jetzt die Tabakindustrie in diesem reinen, rauchfreien Podcast bekommt, ist doch eigentlich schon viel zu viel.
Rauchfrei ist geil. Das ist fast so geil wie tattoofrei. Wer raucht, ist ein Verlierer. Wir genau wie ein Tätowierer.
Das tätowieren wir uns auf die Stirn, den Spruch. Wer raucht, ist ein Verlierer. Ey, aber interessant, ich habe übrigens ein Feedback bekommen auf meine Anfrage von vor 2 Wochen, weil ich möchte wahnsinnig gerne zum Childish Gambino-Konzert am 4. November nach Köln. Der ist ja in Hamburg und in Köln.
Hast du bekommen, ne, Tickets?
Nee, oder? Nicht bekommen, aber ich habe einen Kontakt bekommen zu jemandem, der weiß, wie man sich wie man quasi so Logen kaufen kann oder sich organisieren kann. Und jetzt suche ich noch auf diesem Wege hier noch einen großen Tabakkonzern, der Lust hat, mir das zu sponsern, weil es wahnsinnig teuer ist.
Uiuiui.
Wieso bist du eigentlich eingeladen von irgendwelchen windigen Tabakfirmen und ich muss solche Sachen immer selber organisieren?
Ich bin nicht aufs Konzert. Die Tickets habe ich mir alle gekauft.
Ich schwöre, du hast auch bestimmt schon einen ID-Bus vor der Tür stehen, weil VW sich erbarmt hat nach dem letzten Podcast. Hier, Olli, nimm doch gleich 2 oder 3. Und bei mir meldet sich wieder keiner hinterher. Gar keiner. Ja,
wärst du denn neidisch oder was? Wenn
ich werde nicht so neidisch. Bus? Nein, ich werde nicht neidisch. Ich sterbe reinen Herzens, aber ich sterbe trotzdem.
Das ist immer das Problem. Was habe ich denn noch gehabt? Bushidos Platte ist rausgekommen, ich habe sie noch nicht gehört.
Ich habe eine tolle Guck-Empfehlung, Steuerung F, der wunderbare, sehr intelligente, durchsetzungsstarke und ein bisschen auch auf eine Art positiv bekloppte Journalist Paul Schwenn hat zusammen mit seinen Kollegen von Steuerung F, für alle Leute, die hier jahrelang immer zugehört haben und nicht wissen, worum geht's eigentlich im Fall Arafat gegen Bushido, eine riesengroße 1-stunden-lange Doku zum Thema gemacht, hat jeden Prozesstag begleitet, war überall mit dabei, fasst es alles zusammen, schicke ich dir gleich den Link, ist nämlich erst seit vorgestern draußen, ist richtig, wird dir richtig gefallen.
Ich gucke das erst, wenn Rezo das Go gegeben hat, dass Steuerung F wieder okay ist.
Ach so.
Vorher gucke ich das.
Wie ist denn da,
Rezo hat doch Steuerung F platt gemacht. Mhm. War das nicht so?
Weiß ich nicht.
Wenn der jetzt sagt, sie sind wieder sauber, dann gucke ich das.
Wie ist denn, nicht. Ja, also ich würde da auch nochmal mit Rezo Rücksprache halten, ob ich die Empfehlung jetzt aussprechen darf. Ich bin ganz verwundert, dass uns die Rezo-Keule, dass uns die nicht getroffen hat. Warum? Es war irgendwie auch eine Recherche.
Weißt du, es könnte sein, dass unsere Berichte nicht gut recherchiert sind.
Nein, weil wir haben ja mit damals, es ging ja um More Nutrition, für das unter anderem eben auch Rezo Werbung gemacht hat und glaube ich immer noch macht. Also in diesem Video, wo er nochmal irgendwie sagt, wie das alles gelaufen ist mit Steuerung F, hat er munter weiter More Nutrition getrunken. Ein ziemlich windiges Nahrungsergänzungsprodukt Unternehmen. Und wir waren auch zumindest zum Teil dran beteiligt. Also unabhängig voneinander, aber wir haben das zur gleichen Zeit gemacht. Aber uns hat es irgendwie nicht so richtig getroffen, der große Rezo-Zorn. Und ich sag mal so, das war so ein Fight.
Weil er weiß, ihr habt was über den im Giftschrank.
Es war auf jeden Fall so ein Fight, wo keine Seite gut aussah hinterher. Ich habe mir das von fern angeguckt und dachte so, sowohl Steuerung F als auch Rezo haben sich da kommunikativ, aber auch inhaltlich nicht mit Ruhm bekleckert, muss man mal sagen. Muss Rezo aufpassen, dass er nicht eines Tages von den Leuten, die er mal zerstört hat, zurückzerstört wird. Die CDU ist auch noch immer sauer auf den. Ne? Also ehrlich, wirklich, ja, was ich da höre aus dem Konrad-Adenauer-Haus, Friedrich Merz ist stinkesauer. Richtig stinkesauer auf Rezo. Ehrlich.
Willie Nelson hat auch das, der hatte 32 Millionen Dollar Schulden, mhm. wusstest du, das ist Anfang der 90er Jahre. Und er sagt, dass 32 Millionen Dollar Schulden hatte Willie Nelson, ne? Dessen neue Platte The Border übrigens auch am Freitag rausgekommen ist, die für einen 91-Jährigen einfach unglaublich gut geworden ist. Ja. Könnt ihr euch gerne mal anhören.
Wie kommst du da jetzt drauf?
Weil der meinte, der hat geschrieben in seiner Biografie, dass die ihn auf dem Kerbholz hatten. Die haben, weil er immer mit Marihuana, er hat immer für die, er hat schon in den 80ern für die Legalisierung von Marihuana gekämpft. Mhm. Und dann auf einmal ist das Spargeschäftsmodell, was er hatte, illegal geworden. Hot Dogs. Und dann haben die, er hat sein ganzes Geld in Hot Dogs irgendwie investiert. Und auf einmal war das Sparmodell Moment, illegal.
Moment, Willie Nelson hat sein Geld in Hot Dogs investiert? Das hätte ich ihm auch vorher sagen können. Das ist keine gute Idee. Dann lieber Bitcoins. Ja,
auf alle Fälle war der wieder, der hatte zu Ende, als er Ende 50 war, ne, hatte der 32 Millionen, über der war die Witzfigur der 90er Jahre im amerikanischen Fernsehen. Jeder hat Witze über ihn gemacht, über seine Steuerschulden, der ist auch abgehauen. Alle haben gesagt, der ist für immer am Arsch, aber er hat sich echt nochmal aufgerappelt. Wie Gunter Gabriel.
Aber der hat sein Geld in Hotdogs investiert? Was ist denn das für eine Anlage?
So eine Geschäftsidee, irgendwas mit Hotdogs. Und das Problem war, dass er der Erste war und sein Konterfei war überall auf diesen Hotdogs, auf diesem Business. Und das sollte ihm eine Sicherheit geben und er hat verschiedene Sachen angelegt. Der hatte so viel Geld. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hatte auf Hawaii ein Haus, der hatte in Colorado eine eigene Ranch, der hatte alles Mögliche an unglaublich viel Geld. Und das haben sie ihn alles genommen.
Weil er Haschisch geraucht hat.
Er sagt er, und weil er sich für die kleinen Farmer, Farm Aid ist ein Festival, was er, und er hat sich damals schon in den 80er Jahren für die kleinen Farmer gegen die großen Industriebetriebe eingesetzt. Und das waren alles Sachen, die den Leuten nicht so gut gefielen. Und außerdem war Jimmy Carter ein riesiger Willie Nelson-Fan und hat ihn ein paar Mal ins Weiße Haus eingeladen. Und er hat, das ist halt verbrieft, auf dem Dach des Weißen Hauses ein Joint geraucht. Wäre das wirklich. Und hat ein paar Nächte auch im Weißen Haus einfach mit seiner Frau damals gepennt, weil Jimmy Carter meinte, komm vorbei, Alter, ich bin Präsident, und hat ihn da pennen lassen. Gibt Fotos davon, das ist kein Witz. Das ist wirklich wahr. Unglaubliches Leben. Also wenn ihr mal wirklich eine tolle, ihr müsst nicht die größten Country-Fans sein, aber die Biografie von Willie Nelson, die kann man sich wirklich gut geben. Ja,
Jetzt haben wir so oft Willie Nelson und Jimmy Carter gesagt, wir hoffen, dass der Fest- und Flauschig-Fluch nicht zuschlägt, weil Jimmy Carter ist ja, der lebt ja immer noch. Also der ist der Präsident vor Ronald Reagan gewesen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Also ein unglaublich alter Mann inzwischen, der sich aber immer noch des Lebens erfreut. Also der wird, glaube ich, nicht mehr bei diesen, wenn irgendwie, oh, mein Mikrofon knackt, die Sekunde, mein XLR-Kabel. Hier ist Schweiß im XLR-Kabel.
Ja, wir sind noch ein paar Mal hängen geblieben eben gerade.
Hängen geblieben sind wir sowieso immer, sonst würden wir auch keinen Podcast machen. Sagen,
Jan, es wird noch mal ganz kurz heute Zeit, eine kleine Rubrik wieder zurückzuholen, die wir lange nicht mehr hatten. Ich habe nämlich eine ganz süße Mail bekommen. Oh. Es geht mal wieder darum, nämlich einen kleinen Betrieb zu supporten. Ihr wisst schon, worum es geht. Hier kommt
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Fresse.
Halt die Schnauze.
Halt die Fresse.
So. Halt die Fresse. Jan, hast du Lust, das vielleicht zu lesen?
Geht das gerade nicht? Nein, ich habe total Lust. Ich habe das auch hier vor mir. Eine Mail ist gekommen an Olli und Olli hat sie mir weitergeleitet. Von Rüdiger Koch. Alex, du bist nächstes Mal dran. Toi, toi, toi.
Stimmt, Alex, du bist nächstes Mal dran. Alex hat mir nämlich auch ein Local Heroes geschickt. Aber die großen fünf von Rüdiger waren, die hatten wir, glaube ich, schon mal.
Also die großen fünf Gerichte, die man lieber selber macht, statt sie im Restaurant zu essen. Na klar, das hatten wir, glaube ich, schon. Aber er hat darunter, falls wir das schon hatten, eine tolle Empfehlung für Local Heroes geschickt. Das ist ja unsere kleine Rubrik, wo wir die kleine Wirtschaft, die kleinen Betriebe fördern und stärken möchten, damit da ein bisschen mehr Zulauf ist. Nicht immer nur die Multimilliardenkonzerne stärken, nicht immer nur hier Vodafone und, keine Ahnung, Technisat oder was es alles da draußen gibt, Microsoft, sondern auch mal kleine Läden, weil das ist doch das Fundament unserer Wirtschaft und unseres gemeinsamen Erfolges, bruttosozialproduktmäßig.
Ja. Ihr könnt auch einfach mal wieder, wir haben diese Rubrik wirklich ein bisschen vernachlässigt, das können wir mittwochs gerne mal wieder ein bisschen machen. Ihr macht gerade einen kleinen Laden aufgemacht, wir machen Werbung für euch. So, und jetzt geht es hier um nicht wirklich Rüdiger, sondern es geht, glaube ich, um seine Schwester.
Ja, es geht um seine Freundin Laura, ja, die zusammen mit ihrer Freundin Martha wiederum einen Secondhand-Laden, einen Secondhand- und damit nachhaltigen Brautmodeladen eröffnet hat, und zwar in der wunderschönen Stadt Dortmund. Ein zweites Mal heißt der Laden, und Laura und Martha kaufen alte Brautkleider und machen sie wieder schön und hübsch. Eine ganz tolle nachhaltige Idee. Ein Angebot für Menschen, die sich teure neue Brautkleider nicht leisten können oder wollen und denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Die beiden würden auch gerne ihre eigene kleine nachhaltige Kollektion machen. Dafür brauchen sie aber noch Unterstützung, mehr Kunden und so weiter. Dieser Laden und die Idee ist so ein bisschen ihr Lebenstraum, und deswegen wäre es super, wenn ihr die beiden unterstützen könntet und supporten würdet. Es wäre ja mal was anderes als die vielen Imbisse, die ihr schon gefeatured habt. Das stimmt. Vielen Dank, Rüdiger. Und hier mal machen wir Werbung für einen tollen, nachhaltigen Brautmodeladen. Wer jetzt gerade kurz davor ist, den Bund fürs Leben einzugehen und sich vielleicht nicht ganz so sicher ist, ob es wirklich die Liebe des Lebens ist, ob man da wirklich das so viel Geld für ausgeben sollte, erstmal mit einem nachhaltigen, etwas günstigeren, vielleicht schon mal getragenen Brautkleid
oder versuchen. Auch mit einem originellen, was man noch nie gesehen hat. Weißt du, mit irgendwas völlig abgefahrenen, was extra vielleicht von den beiden noch ein bisschen zurechtgeschneidert wird. Das alles könnt ihr leben. Die Internet Seite. Ich sag's Ihnen mal.
Ja.
ein-zweites-mal.de.
ein-zweites-mal.de. ein-zweites-mal.de. Das ist der Brautmodenladen von Laura und ihrer Freundin Martha. Eine Empfehlung von Rüdiger. Also das ist wirklich eine ganz tolle, nachhaltige Idee. Es ist ein toller Betrieb in Dortmund. Ohnehin eine Stadt, die viel zu selten Erwähnung findet hier in unserem Podcast. Eine Stadt, die jetzt, glaube ich, frisch gesponsert wird von Rheinmetall, von irgendeinem Rüstungskonzern. Finde ich super. Aber es gibt auch sympathische Unternehmen in Dortmund, nämlich den Brautmodeladen ein zweites Mal. Das war heute Local Heroes. Geht da mal drauf und kauft euch ein oder zwei Brautkleider oder auch gerne drei.
Ja, ganz. So, dann müsst ihr den Abbinder nochmal wieder machen.
Du machst den Abbinder jetzt mal bitte. Deswegen mache ich so eine Moderationspause hier, mein Gott.
Ach so, ja, warte mal, jetzt habe ich mich hier verdrückt.
Oh, Mann, einmal mit
Profis. Fest und Flauschig präsentiert
Local Heroes.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ich supporte und unterstütze nicht.
Ja, halt, der soll jetzt mal die Fresse. Jedes Mal die gleiche Scheiße.
Jedes Mal die dumme Frage.
Ich bin mega genervt.
So Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit der kleinen Mittwochssendung.
War eine süße Sendung heute. Boomer Cringe 23 übrigens. Und wir hören es am Sonntag wieder bei der großen Fest und Flauschig Spezial Gala Ausgabe. Dann möchte ich gerne nochmal eintauchen, nachdem du mir letztes Mal so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt hast und gesagt hast, dass die Klassenbesten der Hamburger Schule immer Blumenfeld waren, habe ich auf dem Rückweg von Berlin ins sichere Westdeutschland alles von Blumenfeld durchgehört und habe dann mit Schrecken festgestellt, dass eines der besten Lieder von Blumenfeld, der etwas späteren Lieder, gar nicht auf unserer Fidi und Bumsi Playlist ist. Ich möchte am Sonntag ein bisschen nochmal über Blumenfeld reden und über die verschiedenen Phasen. Also vielleicht vergesse ich es auch wieder, aber jetzt möchte ich das zumindest gerne. Und noch schnell ein Lied draufpacken, nämlich die Diktatur der Angepassten. Ja, es fand ich immer einen tollen, wütenden Song. Ohnehin sind die tollen, wütenden Songs von Jochen Distelmeier und Co. sehr gute Songs, genau wie die verschmusten Emotionalen. Aber die Diktatur der Angepassten, ein zeitloser Protestsong. Zieht ihn euch mal rein und schaut hoffentlich, wenn das Wasser wieder aus euren Kellern verschwunden ist und einigermaßen alles gerettet ist, schaut euch gerne mal die Berichterstattung und auch die Fotos an, die es gab von Politikerinnen und Politikern, die in Gummistiefeln in Fluten stehen und völlig ratlos daneben stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Dabei wissen sie es, aber machen nichts, und dabei kann man diesen Song sehr schön hören, nämlich die Diktatur der Angepassten. Das war mein musikalischer Beitrag. Ja, wir hören uns am Sonntag, Olli, ne? Bis dann.
Ja, das machen wir. Macht euch eine schöne Zeit. Ja, alles Gute und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.